Jetzt beten wir noch, bevor wir dann den zweiten Teil der Ausführung hören. Ja, Herr Jesus, wir haben den Eindruck, die Zeit verdichtet sich, die Dinge gehen immer schneller vonstatten. Es geht dir entgegen. Wie schnell weiß ich nicht und wie bald weiß ich auch nicht. Aber schenk, dass wir uns darauf einstellen, dir zu begegnen. Dass wir unser Leben auf dich ausrichten, dass wir den Rest unserer Tage hier von deiner Gnade und deiner Treue und deiner Liebe füllen lassen, dass etwas werden darf zu deines Namens Ehre, dass wir durchlässig sind für deine Freundlichkeit und Güte, dass wir das ausstrahlen, du sprichst, der Herr ist nahe, lasst eure Güte, eure Mildigkeit kund werden allen Menschen. Und wir leben in einer Zeit der Herzensverhärtung, der Bitterkeit, des zunehmenden Hasses, der Unfreundlichkeit, auch untereinander. Die Liebe wird in vielen erkalten, sagst du in deinem Wort. Und er schenkt, dass wir durch deine Gnade einen gegenteiligen Weg gehen, einen Weg der Freundlichkeit, der Herzlichkeit, der Milde, der Gütigkeit in Christi Sinn und Liebe. Und nun danken wir dir auch für diesen Abend, danken dir für unseren Bruder, gib ihm Weisheit und Vollmacht zu sagen, was zu sagen ist, segne das Hören, gib da auch durch deinen Geist Verständnis und dass wir auch die richtigen Konsequenzen ziehen aus dem, was du uns sagst. Hab von Herzen Dank für unseren Bruder Hannes. Amen.
Das Internet und ich, eine schwierige Beziehung. Ich glaube, wir haben das letzte Mal schon festgestellt. Technologische Möglichkeiten, noch und nöcher, modernste Tools, Informationen, wie wir sie noch nie hatten, in Menge und Reichweite. Und doch, irgendwie fühlen wir uns manchmal orientierungslos. Kontakte weltweit, überall vernetzt und präsent und doch ab und zu einsam und verloren. Und Apps, die uns das Leben erleichtern sollen, überall Hilfsmittel, Tools, Möglichkeiten, Programme und doch fühlt sich das Leben komplizierter an. Wir haben das letzte Mal festgestellt, dass die intensive Nutzung vom Internet tatsächlich schädlich ist, dass sie uns ganz konkret schadet an den Stellen zum Beispiel der Fokussierung, der Kreativität. Jegliche Unterbrechung unseres Gehirns, unserer Aufmerksamkeit durch ein Klingeln und Bimmeln und Pling reißt uns wieder raus und wir haben wieder den Faden verloren, die kreative Phase verloren, die freien Gedanken verloren, unterbrochen auf der einen Seite, abgelenkt. Und dann der Cortisolspiegel, haben wir gesagt, die ständige unterschwellige Alarmbereitschaft, auch wenn wir gar nicht direkt das Gerät vor der Nase haben, erhöht das Risiko von Krankheiten. Nachgewiesen, eindeutig klar. Jeder wird so sagen, nee, bei mir ja nicht, ich nutze nur wenig. Wir haben hier sehr festgestellt, sehr klar, dass das, wie wir denken, dass wir das Gerät nutzen in Zeit und Quantität und das, wie es tatsächlich ist, wenn man es mitliest, kann man wohl in den Einstellungen ganz einfach nachschauen jeden Tag, wie lange man dran war, dass es oft weit auseinandergeht und wir es sehr viel mehr nutzen, das Gerät, als wir so denken. Und dann haben wir gesagt, die auch unterschwellige Beeinflussung durch die Gedanken, die uns abgezogen werden oder auch die Emotionen, die wellenartig noch in uns nachschwingen, durch das, was wir auf uns eingelassen haben, was wir uns angeschaut haben, durch was wir uns haben triggern lassen. Auch das muss man eigentlich in die Zeit dazu zählen, die wir durch die Dinge des Internets in allen Facetten beaufschlagt sind und Zeit verbringen. Dann haben wir uns ein bisschen Zeit genommen und sind, wenn man so will, durch die Marketingmethoden durchgegangen und haben gesehen, mit welchen subtilen Mitteln unsere Aufmerksamkeit geködert wird. Mit modernsten Erkenntnissen der Gehirnforschung, der Psychologie, der sozialen Wissenschaften. All das wird ganz konkret verwendet, um jeden Knopf, um jedes Bild, um jedes Icon, Symbol, wo wir draufklicken sollen, wo wir als nächstes hingehen sollen, uns so zu lenken und zu leiten, dass wir unterm Strich maximal am Gerät sind und unsere Aufmerksamkeit maximal gebunden ist. Warum? Wir haben gesehen, was dahinter steckt. Mit unserer Aufmerksamkeit wird Geld verdient. Zum einen, umso länger wir am Gerät sind, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie durch Marketing und Werbung zu Kunden werden, Produkte kaufen und was konsumieren. Wir haben aber auch gleichzeitig festgestellt, dass sich das Ganze auch rumgedreht hat an vielen Stellen. Zweite Zielsetzung ist die Internetkonzerne, die ich Aufmerksamkeitsindustrie genannt habe, verdienen auch damit ihr Geld, dass wir Spuren hinterlassen, Daten hinterlassen, unser Profil, unsere Persönlichkeit, unser Denken, Tun und Handeln möglichst so komplett im Internet hinterlassen, dass man einen digitalen Zwilling von uns bilden kann, der dann wieder weiter vermarktet werden kann mit anderen Geschäftsmodellen, die dann letztendlich von diesen Daten und der Verwaltung und der Verarbeitung der Daten leben. Wir sind also Kunden auf der einen Seite, wir sind Datenlieferanten und die Internetkonzerne setzen alles daran, die Aufmerksamkeit so lang wie möglich von uns in Beschlag zu halten. Und so haben wir uns das letzte Mal durch diesen Blick hinter die Kulissen gefragt, wie funktioniert denn das Ganze? Welche Methoden werden da eingesetzt? Blick hinter die Kulissen der Internetkonzerne. Und wir haben auf der anderen Seite einen Blick hinter unsere eigene Kulisse gewagt und uns gefragt, wie funktionieren wir eigentlich? Wie sind unsere Gewohnheiten aufgebaut? Wie sind unsere psychologischen Grundbedürfnisse gelagert, sodass wir so leicht und so schnell und so lange uns auch ködern lassen an vielen Stellen? Und dann haben wir selbstverständlich die geistliche Frage gestellt, wie können wir als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen und ganz bewusst und auch ganz konkret im Alltag mit diesen Dingen umgehen wollen, wie können wir uns da positionieren, auf was müssen wir da Wert legen, wo können wir da Schneisen schlagen? Und meiner Meinung nach ist genau dieser Blick unter die Oberfläche, hinter die Kulissen, so entscheidend. Oberflächliche Tipps helfen nicht. Mal ein bisschen weniger machen, mal ein bisschen ausschalten, mal irgendwelche Cookies oder sonst was abschalten. Das sind aus meiner Sicht sehr oberflächliche Dinge. Aus meiner Sicht müssen wir diesen Blick hinter die Kulissen machen und die Mechanismen verstehen und dann eine ganz klare geistliche Haltung und Position einnehmen. Und das wollen wir auch heute in einem erweiterten Sinn nochmal tun. Wir knüpfen an am letzten Mal, wir gehen aber noch ein paar Schritte weiter. Das machen wir, indem wir das Mythos Nummer 4 uns anschauen und die Frage stellen, wer steckt eigentlich dahinter, hinter diesen großen Konzernen? Und auch da werden wir eine geistliche Frage uns stellen. Wir werden nicht jetzt im Sinne von Marktbeobachtung irgendwelche Marktanteile oder Shareholder-Anteile uns anschauen, sondern wir wollen die Geistlichen, die Linien sehen und auch die Geister, die da dahinter stecken. Wir fangen mal so an, dass wir zunächst mal festhalten, die alten Zeiten sind vorbei, wo die teuersten Unternehmen, die an den Märkten, an den Aktienmärkten gehandelt werden, in der Vergangenheit Ölkonzerne zum Beispiel waren. Das heißt, die wertvollsten Konzerne waren die, die Öl aus dem Boden gezapft haben. Und das hat sich komplett gewandelt. Das ist jetzt eine relativ aktuelle Sicht. Die 10 höchst bewerteten weltweiten Unternehmen zapfen nicht mehr Öl aus dem Boden, da ist nur noch einer dabei, hier die Nummer 6. Die anderen, alle anderen 8, es gab noch ein Pharmaunternehmen hier dabei, alle anderen aber sind Aufmerksamkeitszapfer, die davon leben, dass sie unser Gehirn, unsere Aufmerksamkeit, unsere Augen am Bildschirm halten. Damit werden heute Milliarden verdient, damit machen Milliardenunternehmen ihr Geschäft und so geht die Reise. Das heißt, ein Mark Zuckerberg zum Beispiel, der als Student mit T-Shirt und Jeans angetreten ist und so den Eindruck vermittelt hat, wir haben da eben das, was früher ein Fotoalbum war, haben wir jetzt in Facebook gebracht und jetzt ist das halt ein digitales Fotoalbum. Das mag vielleicht mal so gestartet haben, aber das ist nicht mehr so, sondern das sind Milliarden Konzerne mit Milliarden Umsätzen, die einfach nur Geld verdienen wollen und das große Geld damit machen, dadurch, dass wir eben hier uns damit beschäftigen, dass wir uns hier einbringen, damit, dass wir hier uns vernetzen und verdrahten und diese Tools nutzen. Und auch da wieder, wenn wir von Milliarden sprechen an Umsätzen, muss man wieder sehen, dass die auch ich weiß nicht wie viele, hunderte von Millionen in die Forschung und Entwicklung einsetzen. Das heißt, das, was wir gerade gesagt haben, Methoden der Gehirnforschung, des Marketing, der Psychologie und der Sozialwissenschaften, da sitzen hinter den Kulissen bei diesen Konzernen hunderte von Wissenschaftlern, Programmierern auf der einen Seite, die die Internetmechanismen programmieren, aber eben auch Psychologen und Sozialwissenschaftler und die diese Mechanismen hier einbauen, um uns am Bildschirm zu halten. Also das große Geld wird damit verdient und so wie in der Vergangenheit der Gold Rush, alle sind dem Gold hinterhergerannt oder dann später dem Öl, so sagt ein Tristan Harris, der ein Ex-Google-Mitarbeiter ist. Das ist sehr interessant. Der war da in dieser Zentrale, wo diese Heerscharen an Programmierern die Dinge programmiert haben. Und er sagt, das Rennen zu den Tiefen unseres Gehirns hat begonnen. Und wie wir sagen, die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit, das ist das Ziel. Noch ein bisschen krasser und deutlicher drückt sich der Chef und Gründer von Netflix aus, als er gefragt wurde, was ist der größte Wettbewerber von Netflix? Und hier könnte man auf die Idee kommen, irgendwelche anderen, Amazon Prime oder andere Dienstleister, die Filme und Videos oder Kinostreifen ins Netz stellen. Aber nein, was sagt er? Netflix's biggest competition is sleep. Dass ihr armen biologischen Geschöpfe noch jeden Tag 8 Stunden Schlaf braucht, das ist mein größter Problemfall. Weil wenn ihr nicht schlafen müsstet, dann könntet ihr noch länger am Gerät hängen und mir dazu verhelfen, Umsätze und Geld zu machen. Und so geht die Reise weiter. Wir sehen jetzt mehr und mehr, dass wir jetzt nicht nur vom Bildschirm her beaufschlagt werden und umrahmt und umrundet werden, wie wir es schon beim letzten Mal gesehen haben, dass da Hüllen um uns herum gelegt werden, sodass wir gar nicht mehr wissen müssen, mit welchem Produktdienstleister oder Lieferanten wir es zu tun haben, sondern Amazon besorgt für uns alles, egal wer da dahinter steckt. Und so haben wir gesagt, kommt das Ganze immer näher, es werden Hüllen um uns herum gelegt und das geht jetzt eben auch an den Körper rein, die ganzen Gerätschaften und Sensoren, die zum einen über das Thema Fitness an uns rankommen, die zum anderen über das Thema Gesundheit an uns rankommen, rücken immer näher. Und so gibt es ja fast kein Gerät mehr, fast kein Device mehr, kein System mehr, was nicht sofort mit irgendeinem Internet und einer Verbindung geschaffen werden muss, dass es überhaupt noch funktioniert. Und das geht tatsächlich auch rein bis in die Medizintechnik. Moderne Defibrillatoren, die implantiert werden, haben eine Internetverbindung und der Arzt kann Tag und Nacht mitlesen, wie es mir geht, um im Notfall und so weiter. Alles schön und gut. Wir müssen nur da auch wieder das sehen, was wir hier beobachtet haben. Näher an uns ran, mehr und mehr in uns rein, um dann auch mit diesen Biodaten, unseren Gesundheitsdaten zu arbeiten und Geschäfte zu machen. Und dann auch sehr bekannt inzwischen durch den Elon Musk. Da gibt es aber auch eine ganze Handvoll weiterer Unternehmen, die das Ziel haben, eine Schnittstelle zwischen Computer und Gehirn zu schaffen, sodass Implantate ins Gehirn reinkommen, über die wir dann zunächst mal auch wieder gesünder und Parkinson oder so behandeln können sollen, aber auch dann den Computer steuern sollen. Das geht zunächst mal gedanklich in diese Richtung. Wir werden gleich aber sehen, dass das Ganze auch in die andere Richtung gehen kann. Wenn wir nämlich zum Beispiel diese Rezeptbücher anschauen, habe ich es genannt, die Anleitungen, mit denen die Entwickler in diesen Internetkonzernen arbeiten. Zum einen haben wir das letzte Mal festgestellt, don't make me think, brauchst gar nicht viel nachdenken, wir helfen dir, das Ganze zu entscheiden, dass du schneller zum Produkt kommst und ein Käufer wirst. Dann noch klarer Nir Eyal, der sagt, Hooked, how to build habit-forming products. Sehr interessant. Das ist auf Deutsch schlecht übersetzt worden, wenn der Übersetzer sagte, wie sie Produkte erschaffen, die süchtig machen. Bestätigt nochmal, was wir das letzte Mal festgestellt haben. Und jetzt geht es einen Schritt weiter, wie wir schon hier sehen, habit-forming und auch hier die Zielsetzung von einem amerikanischen Professor, BJ Fogg, der jetzt in eine Richtung geht, die Verknüpfung von Computer, Internet und Technologie dahin zu nutzen, dass unsere Gewohnheiten geformt und verändert und unser Verhalten gestaltet wird. Deswegen haben wir uns so intensiv auch mit den Gewohnheiten beschäftigt. Wie programmieren wir uns selber? Und jetzt kommen wir hier zu dem Punkt, die nächsten Schritte werden sein, unser Verhalten mitzusteuern. Das ist erstmal ganz einfach gesagt. Wenn ich eine Fitness-App habe, dann erinnert die mich dran, Mensch, du bist heute noch nicht genügend Treppen gelaufen, wäre doch besser für dein Herz, wenn du nochmal 2 Stockwerke machst heute. Oder dein Schlafrhythmus war heute nicht so toll, nimm dir noch mal einen extra Schlaf nachmittags und. Also da geht es immer wieder über die Thematik Gesundheit rein, uns zu schubsen, deutsches Wort, uns zu schubsen, unser Verhalten zu ändern in Richtung Gesundheit, lauf doch mal mehr Treppen, kümmere dich um dein Herz. Auch das ganze Thema Essen, Ernährung und. Schöne Einstiegsdinger. Wir sehen aber hier beim BJ Fogg, dass das noch viel, viel weiter gedacht ist. Dass das, was wir so hören und sehen, was man noch darf und sollte, um ein konformer Erdenbürger zu sein, der nicht zu viele Ressourcen verwendet, die Umwelt schont und nicht Hassrede verbreitet. Und wir wissen, was da alles, verkündet wird, wie man sich verhalten soll. Und jetzt sollen diese elektrischen Tools und Devices und Systeme und Software und Apps nicht nur uns zum Treppensteigen ermuntern, sondern zukünftig uns auch mal erinnern, oh, das ist aber dich nicht richtig verhalten. da warst du mal außerhalb dessen unterwegs, was gerade konform ist und was die allgemeinen Regeln sind, wie man sich verhalten sollte. Also Persuasive Technology soll ganz klar dahin gehen, unsere Gewohnheiten, unser Verhalten, unser Benehmen mitzusteuern, um konforme und freundliche und nicht kriminelle Bürger und Erdenbürger zu erziehen. Da kommt dann eigentlich eine Erziehungskomponente mit rein. Und das geht jetzt noch weiter. Wir sehen die Linie klarer denn je. Es ist gar kein Geheimnis mehr, dass jetzt der nächste Schritt schon da ist. Eine andere Professorin, Nita A. Farahani, auch in den USA, hat vor einem Jahr beim Weltwirtschaftsforum einen Vortrag gehalten, hat aber auch Bücher dazu geschrieben, die das beschreiben, dass Technologie schon vorhanden ist und ganz einfache Technologie vorhanden ist, man gar keinen implantierten Chip im Gehirn braucht, sondern schon ein Stirnband, eine Baseball Cap, Earplugs, wie heißen die auf Deutsch? Entschuldigung, ja, ich bin sehr englisch unterwegs. Ja. Die Kopfhörer schon reichen, unsere Gehirn- und Gedankenwellen mitzulesen. Und das geht tatsächlich so weit, dass man jetzt im Computer mitlesen kann über solche Sensoren, an welches Gesicht ich denke, welche Form oder Gestalt ich mir vorstelle. Es lässt sich sogar mitlesen, welchen PIN ich eingebe, welches Passwort ich im Computer eingebe. Das lässt sich mit dem heutigen Stand der Technik schon auslesen. Unser Gehirn kann schon mit ausgelesen werden. Und das geht es auch eben in die andere Richtung. Und das sagt die gute Dame in diesem Vortrag beim Weltwirtschaftsforum, dass auch da die andere Richtung angedacht ist, wenn zum Beispiel wir fangen wieder an beim Thema Sicherheit. Ganz einfach, ein Lastwagenfahrer, der hat so eine Kappe auf und wenn man merkt, Mensch, in einer Stunde wird er müde, dann kriegt er mal einen kleinen Schubser oder Erinnerung, mach mal eine Pause. Sicherheit, immer gut, sehr wichtig. Gesundheit, auch immer gut und wichtig. Jemand, der epileptische Anfälle hat, könnte man auch schon im Gehirn sehen und mitlesen. Achtung, stell dich drauf ein, wie auch immer. So, und dann geht es eben weiter. Wir gehen ins Verhalten rein. Ein Mitarbeiter in einer Firma, der vielleicht gerade nicht so aufmerksam ist, zur Kollegin rüber guckt oder eine Internetseite anschaut, statt zu arbeiten. Das lässt sich über die Gehirnwellen mitlesen und der Arbeitgeber kann ihm wieder einen Schubs oder eine Meldung auf dem Bildschirm geben. Hey, konzentrier dich mal bitte, wir bezahlen dich fürs Arbeiten. Und so geht die Reise weiter mit Technologie, die heute schon vorhanden ist, sodass die Professorin hier sagt, wir müssen uns schon ganz real um Rechte und um Menschenrechte kümmern und die niederschreiben und gesetzlich festlegen, wie wir unsere kognitive Freiheit, die Gedankenfreiheit noch bewahren dürfen. So konkret ist es schon. Und wir haben immer mal noch im Hinterkopf, wir kommen ja gleich wieder drauf, unsere Gedanken, unsere Aufmerksamkeit ist das, was die Bibel mit Herz bezeichnet. Und so konkret wird inzwischen an unser Herz rangegangen und natürlich auch eine schöne neue Welt aufgezeigt. Meta hat sich nicht nur irgendwie so mal umbenannt. Es geht darum, das war ja früher Facebook, richtig? Facebook hat sich in Meta umbenannt, weil sie ein Metaverse schaffen wollen. Eine Verknüpfung der virtuellen Realität mit der tatsächlichen Realität. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, sodass ein zukünftiger Büroarbeiter alles virtuell herholen kann, den Kollegen für eine Besprechung herholen kann und selber dann wieder eine Pause einlegen kann und sich auf eine Insel beamen und in den Liegestuhl legen. Die Vermischung, die Vermengung, das Zusammenspiel der virtuellen und der tatsächlichen Realität. Wie funktioniert es? auch hier wieder klar zu sehen. Auf der einen Seite diese Brillen, die es jetzt schon zu kaufen gibt und diese virtuellen vor uns dann zaubern. Und dann aber auch die Kombination wieder mit dem Gedanken lesen. Meta hat 2019 eine amerikanische Start-up-Firma gekauft, Control Labs, die es geschafft haben, nicht nur über einen Arm, Stirnreif oder ähnliches Gedanken auszulesen, sondern über ein Armband. Armband, Stirnreif, Hand und Stirn. So mal als Nebenbemerkung. Da geht die Reise hin und so soll die neue schöne Welt geschaffen werden, in der wir zwischen virtueller und echter Realität uns hin und her bewegen, uns alle wohlfühlen und entsprechend eben konform und den Normen gerecht uns verhalten. Und da wird dann auch eine Vision aufgebaut von einer zukünftigen Welt, wo Menschen mit Technologie verschmolzen sind. Wir kommen noch zu einem Zitat und dann verlassen wir diese Internetwelt gleich. Der Google Director of Engineering, Ray Kurzweil, kümmert sich nicht oder nicht nur darum, wie Google als Suchmaschine für mich besser funktioniert, dass ich da schneller was finde, sondern er ist ein ganz klarer Verfechter des sogenannten Posthumanismus oder Transhumanismus. Die Idee und Vorstellung, dass wir Menschen bald die nächste Evolutionsstufe schaffen werden, indem wir uns selber mit der Technologie eins machen, verschmelzen, um dadurch die neue, schöne Welt zu schaffen. Und als er gefragt wurde, glaubst du, dass es Gott gibt? Does God exist? I would say not yet. Noch nicht. Also der Mensch wird hier bald die nächste Evolutionsstufe schaffen, allwissend, omnipräsent, gelenkt und geleitet sein und dadurch gottähnliche Eigenschaften bekommen. Also omnipräsent nochmal, allgegenwärtig, wie gesagt. Ich kann mich dahin beamen oder dorthin virtuell erscheinen. Ich kann mich mir eine Insel virtuell einspielen. Ich ruhe mich aus, dann gehe ich wieder ins Büro. Das ist damit gemeint. Wir können auf alles zugreifen. Wir können uns mit jedem vernetzen. Wir können mit jedem kommunizieren. Und das wird quasi dann die Gottähnlichkeit sein, allgegenwärtig und allwissend und noch einen Schritt weiter in einem Buch von Yuval Noah Harari, israelischer Historiker, der die Geschichte versucht zu verstehen, um die Zukunft zu interpretieren. Er sagt, auf der Agenda, auf der Arbeitsliste stehen jetzt als nächstes Unsterblichkeit, grenzenloses Glück und gottgleiche Schöpfungskräfte, die durch diese Verschmelzung der Technologien mit dem Menschen und der virtuellen Welt mit der realen kurz davor stehen, zugänglich zu sein. Die neuen Technologien werden dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen und dann kommt ein leichter Zweifel auf schöpferische wie auch zerstörerische. Und die Frage ist dann, das ist dann noch in diesem nächsten Satz auch drin, in unserer Gier nach Gesundheit, Glück und Macht könnten wir uns ganz allmählich so weit verändern, bis wir schließlich keine Menschen mehr sind. Und das ist der Endpunkt 666, die absolute Übersteigerung des Menschen ohne Gott, wofür die Zahl 6 in der Bibel steht und die Potenzierung dieser 6 zur 666 ist das, was wir wissen, das Zeichen des Antichristen sein wird, der Feind, der sich in den Tempel setzt, sagt, er sei Gott und das mit Zeichen und Wundern und mit Kräften beweisen wird. Und wir sehen, dass das technologisch gar nicht mehr viel fehlt, um das so an den Tag zu bringen. Jesus sagt, Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Er, der göttlich autorisiert war und ist, wie schwer ist es, dass er in ein Menschenherz reinkommt? Wie viele Hindernisse, Ablenkungen und Hürden gibt es da? Wenn aber der andere kommen wird in seinem eigenen Namen, und da ist genau letztendlich dann geschichtlich dieser Endpunkt auch gemeint, dieser 666 kommt, den werdet ihr einfach aufnehmen. Wie einfach wird hier die Menschheit mitmachen und sagen, ja, das brauchen wir ja alles. Gesundheit, Sicherheit, Wohlergehen und, brauchen wir alles, ist ja nur Technologie. Wir sehen aber hier, denke ich, mit dem Blick, den wir hier heute Abend drauf haben, welche Geister, welche Weltbilder da dahinter stehen. Und so fragen wir uns jetzt nochmal an der Stelle, kann das sein, dass wir diesen Satz nochmal hinterfragen müssen, mein Konsumverhalten der elektronischen Medien steht so quasi neutral neben meinem Glauben? Sind so zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Wir haben es letzte Mal gehabt und gesagt, dieses Pyramidenmodell ist oben Gottes Wirklichkeit, seine Erkenntnis. Das, was wir am Sonntag durch den Gottesdienst oder am Mittwoch durch die Bibelstunde mitbekommen. Gottes Realität. Und auf der anderen Seite unsere Alltagsrealität durch in all den Facetten, in all den Bereichen, wo wir uns engagieren und uns gefragt haben, warum ist da so eine Lücke dazwischen? Warum kriegen wir das, was wir am Sonntag gehört haben, uns vorgenommen haben, was wir erkannt haben, geistlicherweise oft so schwierig auf die Straße in den Alltag hinein? Und wir haben festgestellt, diese zentrale Mittelebene ist das Herz. Also meine Gedankenwelt, meine Sinne, mein Trachten, meine Motivation, all das, was in meinem Herz, in meinem Kopf, in meinem Gehirn vorgeht. Und wir haben zum Beispiel gesagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Römer 12 setzt genau da an. Veränderung in unserem Alltag kann nur geschehen, wenn in der Ebene drüber, dieser Mittelebene, der Bindegliedebene, unser Gedankensinn, unser das, was wir bewegen in unserem Gehirn, wenn das verändert wird und wenn das von Gott getrieben und bewegt wird. Wir könnten hier, und das möchte ich euch vielleicht ein bisschen mitgeben als Aufgabe und auch vielleicht Hilfestellung, dieses Modell mal nehmen und neben weitere Bibelverse legen. Heute Morgen ist mir nochmal wichtig geworden, Psalm 1 zum Beispiel, wohl dem, der eben nicht sich von unten hier beeinflussen lässt, von Spöttern, der auf den Weg der Sünde geht, der sitzt da, wo die Spötter sitzen, wohl dem, der nicht wandelt, der nicht hier so lebt, gemäß diesen Ratgebern, die von unten herkommen, sondern der Tag und Nacht sinnt über Gottes Worten, über seine Erkenntnis, über dem, was er uns sagt. Also das Sinnen und Trachten, was von oben her bestimmt sein soll. Und im Psalm 1 wird ganz klar gesagt, wer von unten sich beeinflussen lässt, kommt ins Gericht. Und wer von oben sich leiten lassen wird, wird die Quelle des Wassers unseres Gottes anzapfen dürfen, blühen wie ein Baum, Blätter bringen und auf ewigem Boden stehen und nicht vergehen. Da können wir es ganz konkret auch dieses Modell nochmal anwenden. Sinnen über seinem Gesetz Tag und Nacht. Hier unsere mittlere Ebene, das Herz. Wir haben gesagt, die Medien, klar, die greifen von unten an. Trigger, Reize, die unser Vergnügen und Lustgefühle oder auch die Trend oder den Wunsch, Schmerzen zu vermeiden, triggern. Und plötzlich merken wir sind in einem anderen System, wir sind in einer Abhängigkeit geraten, wir sind in Kontrollverlust geraten und haben die Autonomie verloren. Wir sind plötzlich in einem anderen System drin. Und das wird von unten her bestimmt in einer Menge und in einer Qualität, in einer Kraft, wie wir es gesehen haben, wie es nie zuvor gab, wird unser Herz, wird unsere Gedankenwelt, wird unser Sinnen, Denken und Trachten in Beschlag genommen und versucht, von unten her in eine Richtung zu bringen. Und auch da nochmal nur zur Anregung, Epheser könnte man jetzt sehr schön daneben legen, untere Ebene, wandeln wie die Nationen, Ausschweifung, Unreinheit, Gier, der alte Mensch, der sich betrügt in seinen Begierden, mittlere Ebene, der Willen des Fleisches, der Gedanken, die Nichtigkeit des Sinnes, da kommen jetzt genau diese Begriffe hier vor. Die Verstockung des Herzens, das ist die mittlere Ebene. Und dann eben die Ableitung davon, anderes System, andere Mächte und Kräfte, nämlich die Gewalten und Mächte, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die sind diejenigen, die das steuern und uns versuchen, in diese Pyramide reinzubekommen. Und wir müssen noch mal ganz klar festhalten, das sind zwei unterschiedliche Pyramiden, zwei unterschiedliche Systeme, die von unterschiedlichen Herrschaften gelenkt und geleitet werden und letztendlich immer es auf unser Herz und auf unseren Sinnen, Denken, Trachten abgesehen haben. Und unser Herr, unser Gott, er will es zum Guten, zum Segen. Und die bösen Mächte, linke Seite, wollen unsere Lust, unsere Gier befriedigen und triggern, aber letztendlich zum Bösen und zum Verderben. Und jetzt ist ganz klar nochmal zu sagen, Matthäus 6, Vers 24, in beiden Pyramiden sich zu bewegen, geht nicht. Ein bisschen hier und ein bisschen da geht nicht. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht. Wir machen uns da manchmal vielleicht auch so eine Hintertür auf und sagen, ja, ganz mit ganzem Herzen Gott, aber doch ein bisschen nebenbei auch das andere noch. Und wir dürfen es so, wie wir es in der Losung gehört haben, verwenden, als verwenden wir es nicht, so einsetzen und benutzen, dass es nicht Macht über uns bekommt. Wir haben aber gesehen, wie fein der Grat ist und wie schnell und stark die Macht hier zugreifen kann und uns in die andere Pyramide ziehen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und mit dem ganzen Verstand. 100%. Nicht 80% und dann doch noch ein bisschen in die andere Richtung schielen. Oder ganz wenige Prozent Sonntag zwischen 10 und 11 und den Rest bin ich im anderen System unterwegs. Und wir sehen es ja nochmal, Psalm 1. Der sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Wenn wir das auch nochmal mitnehmen und sagen, Tag und Nacht. Nicht sonntags, nicht morgens 5 Minuten, Tag und Nacht. Da können wir nochmal selber in uns reinhören, wie die Prozente sind, wie die Zeitverteilung ist oder wie wir die Schwerpunkte setzen oder sagen, ja Herr, ganz, du allein sollst der Mittelpunkt in meinem Herzen sein. So, wir machen ganz kurz ein kleines Quiz zur Auflockerung. Wie schützt ihr euren Garten? Schneckenkorn, ja, sehr schön, ja. Schneckenkorn ist gut, also im weiteren Umfeld machen wir einen Zaun rum. Wie schützt ihr euer Haus? Türe, Schlüssel, Alarmanlage, ja. Wie schützt ihr euer Geld? Safe, ja, wenn man ganz viel hat. Tresor. Wie schützt ihr euer Auto? Wir haben es gerade gehabt. Fenster nicht offen lassen oder auch eine Alarmanlage. Schmuck, die Damen, Schatulle und das Kissen, safe. Computer, da sind wir auch natürlich im Thema. Passwort, Firewall, Virenscanner, so. alles schützen wir und denken, es ist viel wert. Es mag ja viel wert sein, aber die Bibel sagt uns, mehr als all das, was du meinst, du müsstest schützen mit einer Schatulle, mit einem Safe, mit einem Passwort, mit einem Virenscanner. Viel, 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 viel wichtiger, viel, viel wertvoller, viel, viel schützenswerter ist dein Herz. Und wie wenig Virenscanner, Schutzwelle, Schlösser haben wir hier. Wie leichtfertig und blauäugig lassen wir hier jeden, den wir nicht mal kennen, an uns ran und lassen uns zumüllen, noch und nöcher mit allem aus der ganzen Welt. Mit dem, wie wir es hatten, Psalm 1, auch Ratgebern, die von unten herkommen, Spöttern, die gegen Gott sind, Sünder, die auf einem anderen Pfad sind. All das lassen wir so leichtfertig an unser Herz ran. Und wir wiederholen nochmal, Herz ist nicht die Blutpumpe, sondern Herz ist meine Aufmerksamkeit, die durch meine Augen gesteuert wird und das bestimmen, was in meinem Gehirn sich bewegt und tut. Also nochmal die Vertiefung oder Wiederholung. Wenn ihr euch eins merken wollt in diesem Zusammenhang, dann dieses einfache Bild. Herz in der Bibel ist nicht Blutpumpe, sondern das Gehirn, unsere Gedanken, die gesteuert werden durch unsere Augen, die äußeren oder inneren und unsere Aufmerksamkeit. Wie kann ich mich schützen? Bewahre dein Herz, wie funktioniert das? Sprüche 22, Vers 26, gib mir, mein Sohn oder meine Tochter, dein Herz. Unser Herz ist bei ihm geschützt und aufgehoben und bewahrt und in bester, bester Fürsorge. Und unser Herz ist auch nur bei ihm geschützt und bewahrt und in bester Fürsorge. Nur bei ihm. Immer, immer, immer wieder mit unserem Herz, mit unseren Gedanken, mit unserer Aufmerksamkeit hin zu ihm. Das ist der wirksame und auch der einzige wirksame Schutz. Wir geben unser Herz und wir wissen jetzt unsere Blicke, unsere Aufmerksamkeit, unsere Gedanken ihm und widmen so viel wie möglich, so klar wie möglich, so oft wie möglich ihm unser Herz. Blick hinter unsere eigene Kulisse, nochmal ein bisschen Mut gefragt. Seid ehrlich zu euch selber, es muss sich hier niemand melden oder was sagen, aber was sind die Indikatoren, wo mein Herz ist? Jesus sagt, zeig mir deine Kontoauszüge und dann sage ich dir, wo dein Herz ist. Zeig mir, wo dein Geld, wo deine Investitionen hingehen, zeig mir, was dir wertvoll ist, wofür du Geld ausgibst und ich kann dir dann ganz klar sagen, wo dein Herz wirklich ist. Zeig mir deinen Kalender. Zeig mir, was du nächste Woche vorhast, in den nächsten 7 Tagen, in den nächsten 4 Wochen, in den nächsten 3 Monaten. Wo gibst du deine Energie, deine Zeit rein? Wofür hast du Termine reserviert? Wofür hast du Dinge organisiert, wo du dich einbringst und Zeit verbringst? Zeig mir deinen Kalender und ich oder dein Herr Jesus Christus kann dir sagen, wo dein Herz wirklich ist. Oder sprich mal von deinen Wünschen, von deinen Träumen. Sag mir, was ist dein Lebenstraum? In Klammer, ich hoffe, ihr habt einen. Wo geht deine Reise hin? Was würdest du gern noch machen? Was sprudelt in dir? Sag mir von deinen Träumen, deinen Zielen, deiner Lebensvision. Und ich sag dir wieder, Jesus sagt dir wieder, wo dein Herz sein wird, wo deine Gedanken, deine Energie hingeht und wir können da vieles draus ableiten. Oder noch ein bisschen konkreter, ich habe es mal genannt, meine Zwischenräume und meine Zwischenzeiten. Sag mir, wo du am Sonntagnachmittag bist. Sonntagvormittag, wie gesagt, sehen wir uns um 10 im Gottesdienst. Wo bist du aber am Sonntagnachmittag? Mit wem gibst du dich da ab? Mit was beschäftigst du dich? Wo steckst du deine Energie, deine Zeit, dein Geld rein am Sonntagnachmittag? Sag mir, was du in der letzten Stunde vorm Schlafengehen so üblicherweise tust. Und ich sag dir, wo dein Herz und deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit sind. Sag mir, wo du nach dem Aufwachen bist. Wir haben es letzte Mal gehabt, diese Gewohnheiten. Aufwachen, sofort wieder Gerät einschalten. Und schon wieder mittendrin in Nachrichten, in Dingen, die verstörend sind, die uns emotional triggern und die nicht auf das Himmlische gerichtet sind, sondern auf das Irdische. Sag mir, was machst du, wenn du auf den Bus wartest? Sag mir, was du machst, wenn du in der S-Bahn fährst? Sag mir, was du machst, wenn du mal eine Wartezeit hast, zum Beispiel beim Arzt, hinter den Kulissen, ganz auf dem Klo, oder wenn du Gassi gehst. Also sag mir, was machst du in diesen Zwischenräumen, in den Räumen, wo du jetzt nicht ganz spezifisch schläfst oder arbeitest oder Familie oder Gemeinde oder irgendwas tust, so die klar zugeordneten Zeiten, das ist klar, was wir da machen, aber was ist in diesen Lücken? Wo geht da dein Gehirn, deine Augen, deine Aufmerksamkeit schon wieder hin? Wo schweifst du ab? Wo bist du? Und so habe ich es mal rumgedreht und habe gesagt, nehm doch mal, und das habe ich auch für mich immer wieder auch realisiert und gesagt, jetzt nehme ich mal konkret die Zeit, wo ich vielleicht sagen würde, Sonntagnachmittag, so gemütlich, es regnet, draußen Nebel, wir machen eine Kerze an und gucken mal einen Film. So, und das einfach mal ersetzen und sagen, nee, jetzt mal keinen Film gucken, sondern jetzt nehme ich mal die Zeit und lege das, was wir vorher gesagt hatten, meinen Kalender, mein Konto oder meine Lebensvision vor Gott hin. Ich schreibe es mal auf, ich bespreche es mit ihm, ich bete darüber und ich verwende übrige Nischenzeit, um ganz bewusst zu sagen, nein, jetzt mal nicht die Gemütlichkeit, mal nicht den Film, sondern jetzt schlage ich die Bibel auf, jetzt schlage ich die Kontoauszüge auf und besprech's mit meinem Herrn und geh mal A bis Z im Kleinen durch, wie sich das gestalten, wie sich das ändern, wie das von mir her aussehen würde, wie mein Herr es vielleicht sehen würde. Und mein Herr und ich kommen da ins Gespräch über diese Dinge. Und die können wahnsinnig spannend sein. Die können wahnsinnig die Türen aufmachen. Die können vielleicht tatsächlich zu einer Vision leiten, wo ich entdecke, was mir vielleicht in meinem Herzen wertvoll wäre, was aber der Herr auch segnen und schenken will und wo er mich gebrauchen kann. Das muss ja nicht immer total auseinanderlaufen, sondern unser Herr will ja Gutes für uns und mit uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und das können ganz, ganz spannende, ganz konkrete Stunden vielleicht sein, wo wir diese konkreten Dinge, Konto, Kalender, Lebensideen mit unserem Herrn besprechen und diese Nischenzeiten nicht nutzen, um gleich wieder einen Bildschirm aufzumachen. Ja, und so haben wir, wenn wir es nochmal kurz zwischen zusammenfassen, gesehen, wie das System funktioniert. Die Methoden, wir haben gesehen, um was es geht, nämlich um unsere Aufmerksamkeit, gleich biblisch übersetzt unser Herz. Und wir entscheiden hoffentlich auch heute Abend wieder neu, ja, Herr, meine Aufmerksamkeit, mein Herz soll ganz, ganz dir gehören. Und dabei achten wir auf unser Herz, wir schützen unser Herz, indem wir es ihm geben, indem wir es ihm anvertrauen, indem wir unsere Gedanken und Sinne immer mehr, immer öfter, immer klarer ihm zuwenden, uns mit den himmlischen Dingen beschäftigen statt mit den irdischen. Und wir achten auf die Gewohnheiten. Und da machen wir nochmal einen Mini-Exkurs bei den Gewohnheiten. Nochmal der Begriff Lifehacks, kleine Tipps, die aus meiner Sicht tatsächlich beides sind, praktisch hilfreich, aber auch sehr biblisch verankert und nachzuvollziehen. Wir hatten das letzte Mal gesagt, dass die Gewohnheiten bestehen aus 4 Stufen, die wir jeweils an jeder Stelle unterbrechen können, wenn ein Trigger kommt und die Schokolade zum Beispiel auf dem Tisch liegt, kann ich sagen, Moment, warum liegt denn die Schokolade da? Will ich nicht statt einer Schokolade einen Apfel hinlegen? Oder statt der Fernbedienung, haben wir gesagt, mal die Bibel hinlegen? Äußere Trigger, die ich verändern kann, mit denen ich arbeiten kann. Die zweite Stufe, was wird in mir getriggert? Meine Wünsche, meine Begierde, die Aktion, in dem Fall Schokolade essen, und die Belohnung, des Glücksgefühl. Da haben wir gesagt, diese 4 Stufen sind Bausteine von Gewohnheiten, die wir jeweils unterbrechen können und sagen, Moment mal, an der Stelle Trigger, an der Stelle Wunsch, Begierde, an der Stelle Aktion und an der Stelle Belohnung, um da mitzuarbeiten und uns auch selber spielerisch vielleicht zu verändern, unsere Gewohnheiten, wo sie uns nicht gut tun oder gefallen, zu ändern, oder wo sie uns gut tun und auch geistlich sind, zu verstärken. Also, das war das Modell. Und da wollen wir, und da haben wir klar gesagt, die elektronischen Medien setzen genau da an. Die Aktion ist immer sehr einfach. Das ist nur der Klick. Und dann kommt die Belohnung, die positiver Art sein kann. Aber an vielen, vielen Stellen haben wir auch gesagt, negative Gefühle, Bosheit, Gewalt und, was auch stimuliert und als emotionale Erregung und Belohnung empfunden wird. Da setzen die Medien an. So, und dann wollen wir jetzt eben heute noch mal erweitern und speziell auf Wunsch und Begierde schauen. Das ist noch ein sehr schönes Element, zum einen im Umgang mit Kindern, wir haben es auch angesprochen, Kindern und Jugendlichen, aber auch für uns selber. Wenn man hier nämlich weiß, dass Wünsche und Begierde nach der sogenannten Selbstbestimmungstheorie 3 Dinge sind, die Autonomie, selbst sein Leben regeln zu können, die Kompetenz und dann die soziale Eingebundenheit, das sind 3 ganz wesentliche Bedürfnisse von uns Menschen, die wir für unsere Kinder sehen können, aber auch für uns selber sehen können. Und Beispiel Autonomie, Kinder haben weniger denn je eine Möglichkeit, ihr Leben selber zu bestimmen. Morgens Schule, nachmittags Hausaufgaben, dann muss man in Flötenunterricht, dann muss man noch tanzen und dann müssen wir Hausaufgaben machen und dann da. Und die Eltern managen ihre Kinder und organisieren das Leben ihrer Kinder und nehmen den Kindern die Möglichkeit, über ihr Leben, über ihre Lebensgestaltung, wann mache ich meine Hausaufgaben, früher oder später oder erst nachts, nehmen den Kindern die Autonomie weg. Und jetzt ist ja wunderbar, die elektronischen Medien, nehmen wir hier die Spiele, die setzen genau da an. Wo haben denn Kinder und Jugendliche eine größere Autonomie als in den virtuellen Welten der Spielelandschaften? Da können die Jungs dann ihre Welten aufbauen, ihre Kämpfe führen, ihre Selbstständigkeit leben, ohne dass die Eltern genau sehen, was sie machen oder reinfunken. Und dann kommen noch die Eltern und sagen, wenn du zu lang spielst, nehme ich das Gerät weg. Wieder Autonomie, futsch. Anregung, und das gilt wie gesagt für Kinder, aber auch sehr gut für uns selber zu überlegen, wo erleben wir denn noch im realen Leben eine Autonomie, die Freude, unser Leben zu gestalten, in die Hand zu nehmen und zu verwirklichen. Und wenn wir in der realen Welt die Möglichkeit nicht mehr haben, gerade bei Kindern, dann fliehen sie in die virtuelle Welt. Kompetenz geht gerade so weiter. Kompetenz in der Schule, du kannst nichts, du wirst nichts, das ist aber schlecht gemacht. Sehr wenig manchmal Motivation und auch vielleicht an vielen Stellen ja, Demotivation. Der Wunsch, die Begierde, die wir haben, ist, Kompetenzen aufzubauen. Wie schön ist es, bei einem Tennisspiel besser zu werden, in die nächste Liga zu kommen, den nächsten Wettbewerb zu schaffen, eine nächste Fähigkeit zu erleben und es selber zu erarbeiten. Weil das im realen Leben immer weniger vorkommt, virtuelles Leben, die Spiele, du kommst auf den nächsten Level, du kriegst die nächste Ausrüstung, du kriegst die nächste Kampfausstattung und. Da wird es in Hülle und Fülle geboten, Kompetenz zu erwerben und zu wachsen und zu gedeihen und sich zu entfalten. Und auch da nochmal die Anregung, überlegen wir selber, wo wir das für uns noch erleben in Dingen, wo wir vielleicht mal noch was Neues lernen, uns was Neues aneignen, Wissen, Kompetenzen, wie schön kann das sein? Und für unsere Kunden eben auch, wo ist es in der realen Welt noch da und wo eben an vielen Stellen nicht. Und das ist sehr ähnlich mit der sozialen Eingebundenheit. Jeder will anerkannt, will mitten unter den anderen sein, will dabei sein. Und weil das immer schwieriger wird, die Freunde sind nur noch per Auto zu erreichen, der Unterricht und die Schule und so weiter, alles nur noch immer weiter weg. Die Kinder haben kaum noch jemand um sich rum oder auch auf der Straße spielt niemand, weil alle vom Bildschirm sind. Soziale Eingebundenheit im realen Leben immer dünner, immer weniger und deswegen ganz klar, Flucht in die virtuelle Welt, wo dieses Erleben von sozialer Eingebundenheit geboten wird in allen Facetten und wo dann die Flucht sozusagen hingeht. Und das eben nochmal am Beispiel dieser Gewohnheiten, speziell auf der Ebene, welche Wünsche, Bedürfnisse liegen in uns, in unseren Kindern und wie ist in der realen Welt das noch gegeben und geboten? Oder an vielen Stellen, weil eben nicht Flucht in die virtuelle Welt. Ja, das ist alles, denke ich, gesagt. Wenn jetzt vielleicht noch gefragt wird, so als Abschluss praktische Tipps, noch ein bisschen konkreter, will ich vielleicht ganz persönlich nochmal sagen, wie handhabe ich es? Was habe ich so für mich als Entscheidung oder was, To-Do mitgenommen oder realisiere ich schon? Für mich ist es sehr, sehr schön geworden, weniger zu machen, zu reduzieren. Ich brauche nicht jede App, ich muss nicht alles wissen, ich muss nicht überall angemeldet sein. Also eine Entspanntheit zu entwickeln und zu sagen, nein, brauche ich nicht, nein, brauche ich nicht. Abmelden, löschen und so weiter und so fort. Also eine gewisse Freude am Eliminieren und am Reduzieren. Ausschalten von Nachrichten, die einem aufgedrückt werden. Eigentlich klar, ich will nicht von anderen gesagt bekommen, wann ich was zu lesen habe, sondern ich will selber entscheiden, wann ich was lesen will. Und dann nochmal so gerade auch im Zusammen, also für uns persönlich, aber auch im Gespräch mit anderen, genießen wir doch wieder Zeiten, die wir offline sind. Luxus, das als Luxus zu sehen, im Wald unterwegs zu sein, ohne das Gerät dabei zu haben, mit jemandem zu sprechen, ohne wieder zu schauen, was aus dem Bildschirm mir entgegenkommt. Also ein Genuss daran, abgeschaltet zu sein, offline zu sein, an Orten zu sein, wo die Gerätschaften und die Medien nicht auf mich zukommen. Persönliche Gespräche ohne das Handy. Und dann nochmal auch hier, wir können nur Nein sagen, wir können nur reduzieren mit einer gewissen Gelassenheit, wenn wir auf der anderen Seite auch Ja sagen zu was. Wenn wir eine Idee von unserem Leben, ein Plan, ein Ziel, ein Projekt, wenn wir da was haben, wenn da natürlich gähnende Leere ist, dann ist logisch, dass wir immer wieder zurückfallen. Und das möchte ich gerade auch für uns als geistliche Menschen sagen, nehmt euch doch ja, mit eurem Herrn Projekte, Ideen, Dinge vor, wo ihr kreativ, wo ihr sozial, wo ihr aktiv sein könnt. Wie schön kann das sein, mit unserem Herrn, im Einklang mit unserem Herrn, an etwas zu arbeiten, ein Projekt, ein Ziel, einen Weg zu haben, wo wir wissen, es ist vom Herrn gesegnet und geleitet. Ich darf mit Freude daran arbeiten, den Weg gehen, auch Zeit und Geld und Energie da reinsetzen. Und wenn ich solche Perspektiven habe für mich, dann wird es andere von selber abfallen, dass ich sage, brauche ich nicht, lenkt mich ab. Und so kann ein geistlicher Essentialismus entstehen, wo wir uns auf das Wesentliche, auf das einzig Wirkliche konzentrieren und Dinge tun und machen, die himmlischen Wert, die Ewigkeitswert haben, die wir in der Gemeinsamkeit mit unserem Herrn tun. Und dann dürfen all die anderen überflüssigen, ablenkenden und auch bösartigen oder schlechten Dinge abfallen. Und wir dürfen sagen, brauche ich nicht, weg damit, weglassen. Ja, und somit wollen wir schließen. Ich habe auch noch so ein paar Literaturtipps, aber das packe ich dann in die Zusammenfassung rein. Oder wer mich noch so ansprechen will, gerne auch. Ich denke, wir machen hier Schluss an der Stelle und ich bete noch mit uns. Ja, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wie wunderbar ist es, mit dir unterwegs zu sein. Wie wunderbar und schön ist es, dass du uns zu dir gerufen hast, in die Gemeinschaft, in die Gemeinsamkeit mit dir, dass wir auf deinem himmlischen Boden stehen dürfen, weil du uns rausgerissen hast aus dem Machtbereich der Finsternis und in dein ewiges Licht gestellt hast. Danke, lieber Herr, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du uns Weisheit, dass du uns Kraft, dass du uns Liebe schenkst, dass du uns ausrichtest. Und das möchten wir jetzt auch bitten, dass dieser Abend und diese Überlegungen dazu dienen, dass wir noch klarer, noch schärfer, noch deutlicher, noch radikaler allein auf dich, auf den Himmel setzen, unser Herz dir allein widmen. Und wir wollen dir, Herr, auch bekennen, wo wir immer wieder uns ablenken lassen, uns absacken lassen und runterziehen lassen in die Dinge der Welt, in die Beschäftigung mit dem, was vergänglich ist, was deinem Gericht unterstellt ist und was einfach nur vorübergehend und ja, unnütz und wertlos ist an vielen Stellen. Herr, wir wollen es dir bekennen und wir wollen dir sagen, dass wir wieder dich bitten, greif du ein, lenke, leite du unser Herz und hilf du uns auch jetzt, ganz konkrete Entscheidungen zu treffen, Klarheit zu schaffen und dir unsere Aufmerksamkeit, unsere Augen, unsere Gedanken, unser Herz zu widmen. Du bist so wunderbar und wir danken dir, dass wir dann glückselig sein dürfen, glückliche Menschen, die ja wunderbar leben und beschenkt sein dürfen durch deine göttliche Gnade. Wir beten dich an und wir sagen dir Lob und Dank auch jetzt für diese Stunde, für diesen Abend und dass du mit uns gehst in die Nacht und in den morgigen Tag. Amen.